Gold gilt als sicherer Hafen. Doch in den vergangenen Monaten haben starke Preisschwankungen ein anderes Bild gezeigt. Wie stabil ist das Edelmetall noch und welche Rolle spielt es heute für Zentralbanken? Darüber sprechen wir mit Daniel Nageler vom Treasury Department der ÖMB. Mein Name ist Christian Stöckl. Sie hören den Nationalbank-Podcast. Gold gilt seit jeher als Symbol für Stabilität, Sicherheit und Vertrauen, besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Doch die Entwicklungen der vergangenen Monate zeigen ein anderes Bild. Die Preise von Edelmetallen sind deutlich in Bewegung geraten, mit teils ungewöhnlich starken Schwankungen. Was bedeutet das für Zentralbanken? Welche Rolle spielen Goldreserven heute überhaupt noch? Und ist Gold tatsächlich noch der sichere Hafen, als den es viele sehen? Darüber sprechen wir heute mit dem Leiter des Treasury Departments der Österreichischen Nationalbank. Daniel Nageler, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich.
Bevor wir auf die aktuellen Entwicklungen eingehen, starten wir vielleicht mit den Grundlagen und einem Blick auf die österreichischen Goldreserven. Wie viel Gold besitzt die Österreichische Nationalbank eigentlich und wo wird es gelagert?
Ja, es ist die obligate Frage, wenn es um Gold geht. Wir haben relativ viel Gold im internationalen Vergleich. Das sind rund 280 Tonnen. Der Bestand ist eigentlich schon seit den 2007er Jahren relativ stabil. Also wir haben eigentlich keine Veränderungen und sehen das quasi als wichtiger Bestandteil unserer Devisenreserven und Währungsreserven. Und deswegen sind wir froh, dass wir das haben und freuen uns darauf, dass wir das verwalten dürfen. Lagern tun wir es an unterschiedlichen Orten. Der Großteil der Goldreserven ist in Österreich, ein Teil bei uns am Otto-Wagner-Platz, ein Teil ist bei der Münze Österreich und der Rest ist im Ausland verteilt. Wir halten das deshalb im Ausland, weil wir auch, sollten wir mal in die Lage kommen, Gold gestionieren zu müssen, da braucht man natürlich schon auch irgendwann einen großen Handelsplatz, sollte man was tun wollen. Haben wir im Moment nicht vor, also wir sehen das wirklich als Kriseninstrument. Mhm. Für uns ist das ein wichtiger Bestandteil unseres Vermögens und auf den passen wir gut auf unseren Goldschatz und das wollen wir auch weiterhin so machen.
Mhm. Wenn man sich die Menge des Goldes im Vergleich zur Größe des Landes jetzt anschaut, wie schneidet der Österreich mit seinen 280 Tonnen ab? Haben wir vergleichsweise viel oder wenig Goldreserven?
Nein, ich würde sagen, es ist schon eher viel. Also wenn man sich die Goldholdings global anschaut, sind wir da schon für die Größe unseres Landes haben wir relativ viel Goldreserven. Mhm. Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen historisch bedingt, dass man dieses Volumen hat. Ich finde es auch gut. Es ist halt immer so ein bisschen die Abwägung, wie man seine Reserven dann verteilt. Gold hat halt einige Vorteile, also das ist ein physisches Produkt, man hat kein Kreditrisiko, man ist jetzt nicht von irgendwelchen anderen Ländern oder Kreditgebern abhängig. Also das hat einen inneren Wert, das ist ein sehr großer Vorteil und den schätzen wir so. Der Nachteil ist, es bringt halt keine Zinsen und natürlich auch eine Lagerung und Verwaltung kostet halt auch Geld und das müssen wir halt auf uns nehmen, aber das machen wir auch gern und das ist auch von der Größenordnung nicht sehr hoch.
Mhm. Stichwort Goldzukäufe. Wir werden etwas später noch genau auf dieses Thema eingehen, wenn es um die Preisentwicklung bei Gold geht. Aber nur ganz kurz, im Vergleich zu anderen Notenbanken, etwa in China, Österreich hat in letzter Zeit keine Zukäufe getätigt.
Ja, das stimmt natürlich. Aber ich glaube, manche Dinge muss man sich immer aus der Perspektive ansehen. Und da sieht man bei China, die hatten also für die Größe des Landes sehr, sehr wenig Goldreserven. Also aus der Entwicklung her ist es grundsätzlich so, dass meistens westliche Nationen viel Gold hatten und asiatische hatten relativ wenig und China hat sehr wenig für die Größe des Landes. Und die haben dann unter anderem aus diesem Aspekt heraus wahrscheinlich begonnen aufzubauen, aber natürlich aus geopolitischen Überlegungen. Also das war eine Kombination von Faktoren. Bei uns ist so, dass die Goldreserven schon einen sehr großen Anteil an unseren gesamten Währungsreserven ausmachen. Deswegen haben wir jetzt die Notwendigkeit nicht gesehen, noch weiter aufzubauen.
Wir haben es jetzt schon öfter angesprochen, Goldreserven, was genau versteht man denn unter Gold als Reserve?
Ich glaube, das ist so, bei Zentralbanken gehört das Reserve in Gold zu halten zum guten Ton, sage ich jetzt einmal. Es ist insofern, hat es eine hohe Bedeutung, weil Gold da in der öffentlichen Wahrnehmung sehr hoch ist und immer Stabilität signalisiert und auch ein gewisses Vertrauen in Währung darstellt. Und das ist quasi der erste Effekt. Und der zweite Effekt, den ich sehe, dass man halt es ist eine Art Krisenvorsorge und für Krisenbewältigung ist ein Goldschatz gut. Und ich habe es eh vorhin schon erwähnt, man hat da kein Kreditrisiko, es ist ein physischer Wert und das birgt halt viele positive Effekte auch in der Gesamtkomposition von Vermögensmassen, die man hat.
Also eine Art Sicherheitspolster.
Ja, genau, genau. Also und wir veranlagen ja immer unter den Grundsätzen der Liquidität, Sicherheit und der Ertrag ist dann erst nachgelagert, aber in dem speziellen Fall ist halt Sicherheit und Liquidität ganz wichtig für uns.
Mhm. Wenn man jetzt von einem Krisenfall ausgehen würde, wie liquide ist denn diese Reserve? Wie schnell könnte die ÖMB das Gold zu Geld machen, wenn es nötig wäre?
Grundsätzlich ist es ein sehr liquider Markt. Also ich habe es vorhin erwähnt, es ist, gibt jetzt auch viele Finanzinstrumente, die man drüber legen könnte, um solche Geschäfte zu machen. Aber irgendwann muss natürlich auch die physische Lieferung erfolgen und das funktioniert dann am besten an Finanzplätzen wie London, wo der größte Goldmarkt ist. Da kann man sehr rasch und sehr gut liquidieren. Wie gesagt, für uns ist es eben ja, Ausnahmesituation, dass wir sowas machen würden. Also wir haben überhaupt keine Intention, Gold zu verkaufen oder Gold zu liquidieren. Aber es ist immer gut zu wissen, dass wenn irgendeine Krisensituation eintreten sollte, dass man es machen könnte. Und ich glaube, das ist das Ziel, ein bisschen vorausschauend, die Sachen so zu gestionieren, dass man es könnte, wenn man es braucht.
Dann kommen wir jetzt zu den aktuellen Entwicklungen. In den vergangenen Monaten gab es ja bei Gold und vor allem auch bei Silber beachtliche Schwankungen. Das kennt man ja normalerweise eher von Aktienmärkten oder vielleicht gar von Kryptowerten. Bei Gold wirkt dieses Auf und Ab doch eher ungewöhnlich, oder? Wie beurteilst du diese Entwicklungen?
Ich glaube, wie bei vielen Dingen muss man manchmal einen Schritt zurücknehmen, um die Kursbewegungen auch besser einschätzen zu können. Also ich glaube, man muss es ein bisschen aufteilen. Also wir haben, wenn man sich den Goldpreisverlauf anschaut, zwei Phasen. Also wir haben einen extremen Preisanstieg seit letzten August 2025. Also das hat sich wirklich massiv entwickelt und eigentlich eine Korrekturphase erst Anfang des Jahres. Ob es jetzt so ganz ungewöhnlich ist, bin mir gar nicht sicher, weil wir hatten historisch doch auch immer wieder große Goldpreisbewegungen. Also das war Ende der 70er, 79, 80 hat sich der Goldpreis einmal also verdreifacht innerhalb von einem Jahr und von 2008 bis 2011 hat er sich auch fast nahezu verdreifacht, zweieinhalbfacht. Also es gibt schon immer wieder Phasen, wo so ein bisschen ein Turbocharge im Goldpreis ist und das sieht man dann. Wenn man sich dann ein bisschen überlegt, warum passieren die Dinge, also zum Anstieg würde ich sagen, da war es einmal so, dass, du hast es eh vorhin schon ein bisschen angesprochen, Zentralbanken haben aus unterschiedlichsten Gründen begonnen, auch Gold zu kaufen. Also das vor allem jetzt China, dann auch Russland, sieht man, dass da Goldreserven teilweise akkumuliert wurden. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass halt geopolitische Themen einfach da sind und geopolitische Konflikte vor allem. Mhm. Und wenn man jetzt den Russland-Ukraine-Krieg anschaut, da hat Russland auch bemerkt, dass halt Reserven in Dollar relativ schnell eingefroren worden und kein Zugriff darauf besteht. Das hat man natürlich bei einem Goldprodukt nicht oder bei einem Goldbarren, weil wenn er im Keller liegt, dann habe ich halt die physische Hand drauf. Und das war halt ein großer Vorteil. Das andere war, ich glaube, die Finanzmarktentwicklungen, dass es erwartet wurde, dass die Federal Reserve Zinsen senkt, beziehungsweise auch teilweise lautstark vom US-Präsidenten gefordert wurde, dass die Fed Zinsen senken muss, um da weiter die Wirtschaft zu unterstützen. Und das ist für Gold natürlich, ich sage jetzt gute Nachrichten, Zinssenkungen, weil man hat weniger Opportunitätskosten und das Halten von Gold wird dann quasi noch attraktiver. Und ich glaube, was man heutzutage, da braucht man glaube ich auch nicht viel drüber sprechen, die allgemeine Unsicherheit hat sich natürlich schon sehr stark erhöht, weil wir haben Krieg in der Ukraine, wir haben jetzt den Krieg im Nahen Osten, wir hatten diesen sogenannten Liberation Day der USA mit Zollbewegungen, dann politische Drohungen über Gebietsabtretungen von Europa irgendwohin und ein bisschen ist dann der US-Dollar und US-Treasuries auch Safe Haven in Frage gestellt worden. Ich sage, dass der Safe Haven weg ist, aber in Frage gestellt wurde ja und das hat dann auch dazu geführt, dass dann Gelder halt umgelenkt wurden. Das andere, was man sieht, ist, dass es dann natürlich auch, wenn Kurse so stark steigen, da beginnt es dann halt auch viele Leute zu interessieren und mit zu investieren. Und da hat man auch gesehen, dass es technische operative Vereinfachungen gibt, weil es jetzt relativ viele Goldprodukte gibt, also ETFs, und da ist der Zugang zu Kauf und Verkauf deutlich leichterer, wie wenn man sich im Münzshop anstellt und dort irgendwas kauft. Ja.
Also viele Gründe für die Preisanstiege in letzter Zeit, geopolitische Konflikte, Vertrauen in die USA und den Dollar etwas in Frage gestellt und dann natürlich auch markttechnische Dynamiken, Spekulationen. Aber mit dem Preis ist es ja auch wieder nach unten gegangen. Was gibt es denn da für Gründe, außer Spekulationen?
Gold hat im Prinzip das getan oder hat die Funktion erfüllt, für das man Gold haltet. Es war Krisenvorsorge und die Krise ist halt in manchen Ländern auch eingetreten. Mit dem Krieg im Nahen Osten wurden speziell Emerging Markets Währungen sind da stark unter Druck gekommen. Und da hat es dann zum Beispiel in der Türkei einige Goldverkäufe gegeben oder Goldswaps, um ihre Währung zu verteidigen. Also die mussten sich von Goldreserven trennen, um ihren Peg an den Dollar halbwegs aufrechtzuerhalten. Und ja, das ist natürlich, waren dann signifikante Größen, die da verkauft wurden. Und das gibt dann natürlich auch Ausschläge am Goldmarkt. Ja.
Mhm. Und doch scheinen diese Schwankungen in letzter Zeit heftiger auszufallen. Ist es nur ein rein subjektives Gefühl oder ist da was dran?
Ja und nein. Also Volatilität war in Gold immer da. Die extremen Ausschläge, die wir jetzt zu Beginn des Jahres hatten, hängen auch mit den Volatilitäten von anderen Märkten zusammen. Und man hat das speziell gesehen. Gold war, wenn man es jetzt seit letzten August anschaut, massiv im Plus bei den Investoren. Und jetzt sind Aktienmärkte unter Druck gekommen, auch Staatsanleihenmärkte sind unter Druck gekommen und teilweise mussten dann Investoren auch sogenannte Margin Calls bedienen, also wenn du dann irgendwas nachschießen musst. Und dann hat man halt begonnen, halt die Bestände, die wahrscheinlich im Plus sind, zu verkaufen, und das war halt dann Gold in dem Fall, um eben seine Positionen zu bedienen. Und weil es halt auf den Finanzmärkten dieses Jahr besonders volatil war und ist, hat sich diese Volatilität natürlich auch auf den Goldmarkt übertragen. Also das sind viele Dinge, die da mit reinspielen, und die Kursbewegungen sind stark, aber natürlich, wenn man sich ein bisschen im längerfristigen Zeitraum anschaut, ist Gold noch immer sehr, sehr wertvoll und auf einem sehr hohen Niveau.
Vielleicht an dieser Stelle eine kurze Abzweigung zum Silber. Das Edelmetall ist jetzt für Nationalbanken nicht so wichtig wie Gold. Dennoch hat die österreichische Nationalbank einen gewissen Konnex zu Silber über die Tochtergesellschaft Die Münze Österreich, die ja Silber zu Silbermünzen verarbeitet, wie zum Beispiel den silbernen Philharmoniker oder auch andere Silbermünzen. Die Preisschwankungen bei Silber waren ja wirklich atemberaubend. Da hat es an einzelnen Tagen zweistellige prozentuelle Veränderungen gegeben. Da wird einem ja fast schwindelig, wie es da auf und ab gegangen ist. Das war wirklich bemerkenswert.
Ja, na absolut. Ich glaube, Silber ist jetzt der Unterschied zu Gold, dass das vorrangiger Industrierohstoff ist und also der Großteil der Nachfrage kommt aus der Industrie. Dann ist es so, dass der Silbermarkt in den letzten Jahren de facto ein strukturelles Defizit hat, auch im Mining. Also es wurde immer mehr nachgefragt, wie es gibt. Und ein bisschen ist es auch das unelastische Angebot. Beim Mining ist Silber oft nur ein Nebenprodukt von Kupfer- oder Zinkförderungen und so weiter. Also das ist, glaube ich, noch einmal eine komplexere Materie, weil da viele andere Player reinkommen. Und natürlich ist es ein Spekulationsthema natürlich auch. Also man hat das bei Silber speziell gesehen, weil da waren die Ausschläge noch einmal massiver wie beim Gold. Ja.
Gut, dann kommen wir eigentlich zur Kernfrage und auch zum Titel dieser Podcast-Folge. Ist Gold trotz dieser gestiegenen Volatilität aus deiner Sicht immer noch dieser sichere Hafen?
Ja, ich glaube schon. Also wenn wir jetzt Zweifel am sicheren Hafen hätten, hätten wir nicht 280 Tonnen im Keller. Also ich glaube, das ist es. Was man sich bewusst sein muss, und das ist, glaube ich, bei jedem Finanzinstrument und bei jeder Anlageklasse, dass es Volatilitäten gibt, dass es gewisse Vorbehalte gibt. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, ein faszinierendes Material. Also wir haben auch immer sehr viel Interesse an unseren Goldbeständen und das interessiert wirklich jeden, und man muss auch sagen, die Produkte selber sind ja auch schön, also jetzt abgesehen vom Wert, weil du die Münze Österreich erwähnt hast, die machen tolle Produkte, und das ist halt bei einem Finanzinvestment, wo man noch ein bisschen Haptik hat und irgendein Produkt in der Hand, ist auch was Schönes, und ich muss sagen, mir gefallen die Münzen auch gut. Ja, also es ist halt wie bei allen im Leben, die Dosis macht das Gift, und im Investmentbereich ist das Gleiche, also dass man sagt, okay, dass man jetzt alles in Gold veranlagt, ist vielleicht auch nicht die beste Idee, aber
das ist eine gute Mischung.
Aber ich glaube nach wie vor, dass es ein werthaltiges Investment ist.
Also auch wenn sich die Rahmenbedingungen laufend verändern, bleibt Gold weiterhin ein zentraler Bestandteil der Reservepolitik von Zentralbanken und eben auch der ÖMB. Wichtig hier auch zu erwähnen, die Inhalte, die wir heute hier besprochen haben, sind in keinster Weise als Anlage- oder Finanztipps zu verstehen. Die österreichische Nationalbank wird nie Investmentempfehlungen welcher Art auch immer abgeben. Wir kommen damit zum Schluss dieser Podcast-Folge. Daniel Nageler, vielen Dank für diese spannenden Einblicke rund ums Thema Gold und Edelmetalle.
Vielen Dank für die Einladung. Mich gefreut. Dankeschön.
Wenn Sie über Geldpolitik und andere Zentralbankthemen auf dem Laufenden bleiben wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal auf Spotify, auf Apple Podcast oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.